HZ Insurance Broker Podcast. Ob Digitalisierung, VAG-Revision oder berufliche Vorsorge. Wir diskutieren Trends, Rahmenbedingungen und Erfolgschancen der Schweizer Brokerszene und bringen Themen auf den Tisch, die Relevanz haben. Sowohl für die kleine Boutique als auch für den großen Industrieversicherer. Und das wie gewohnt mit Gästen, die man kennt und die was zu sagen haben. Gesponsert von SIBA, der Swiss Insurance Brokers Association.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast von HZ Insurance und SIBA, dem Verein Swiss Insurance Brokers Association. Ich bin Andrea Hohendahl und mein heutiger Gast ist Helena Siewi, Partnerin und Verantwortliche für die berufliche Vorsorge bei Arisco Risk Consultants. Unser Gesprächsfokus heute ist die berufliche Vorsorge, ebenfalls Thema in der Frühjahrssession, die heute begonnen hat. Frau Siewi, wie stehen Sie zum oft geäußerten Wunsch der Arbeitnehmenden, die Pensionskasse frei wählen zu dürfen?
Die berufliche Vorsorge ist ja die zweite Säule im schweizerischen Drei-Säulen-Prinzip. Die Vorsorgepläne umfassen Spar- und Risikoleistungen, also Leistungen für Alter, Tod und Invalidität. Heute liegt die Durchführung der zweiten Säule in der Verantwortung der Arbeitgeber. Als Ausschluss der verstärkten Flexibilisierung des Arbeitsmarktes sehen wir Teilzeitarbeit, wir sehen atypische Beschäftigungsformen, da kam der Wunsch auf, diese Individualisierung auch in der beruflichen Vorsorge abzubilden. Das führt zu verschiedenen Fragestellungen. Grundsätzlich geht es mal um den Umfang der freien Wahl. Sprechen wir nur für die Wahl vom Sparteil, also von den Altersleistungen, oder gilt die freie Wahl für den Spar- und den Risikoteil? Und wenn wir vom Sparteil sprechen, gilt sie nur für den überobligatorischen Bereich oder auch für den obligatorischen Bereich im BVG? Es gibt eine Machbarkeitsstudie im Auftrag des BSV, die ist zwar schon einige Jahre her, von 2005, und die hat aufgezeigt, dass eine Individualisierung der Risikoleistungen sehr komplex wäre. Aber auch wenn wir uns nur auf das Alterssparen konzentrieren, gibt es noch Fragen. Zum Beispiel, gibt es dann immer noch eine Vielzahl von Vorsorgeeinrichtungen? Kann der Sparplan frei definiert werden oder gibt es bestimmte Grenzen, innerhalb derer man das Sparen wählen kann? Zum Beispiel wird ein Arbeitgeber bei einem Arbeitnehmer einen Luxusplan hälftig finanzieren müssen und bei dem anderen einen Minimalplan und hätte das vielleicht sogar Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt? Was passiert bei einer Unterdeckung der Pensionskasse? Wie wird die Risikofähigkeit einer versicherten Person festgelegt? Also wenn zum Beispiel eine 25-jährige Person anfängt zu sparen im BVG-Minimum, wie kann man sie auf die Risikofähigkeit prüfen? Es ist klar, der Aufwand mit der Individualisierung für die versicherten Personen wird stark steigen. Denn die versicherten Personen sind in der Verpflichtung, sich selbst um die Altersleistung in der zweiten Säule zu kümmern. Sie muss die Anbieter vergleichen, sie muss die Anlagestrategien vergleichen. Und da kann man davon ausgehen, dass der Beratungsaufwand sehr stark steigt. Und Beratungsaufwand, das sind Kosten. Es gibt Erfahrungen aus anderen Ländern, die diese Flexibilität beim Sparen implementiert haben. Und die haben gezeigt, diese Erfahrungen, dass die Bürger durchaus in der Lage sind, rationale Entscheidungen zu treffen betreffend Anlage und auch so zu investieren, dass sich ihre Altersrente erhöht. Aber es hat sich auch gezeigt, dass die Kosten sehr stark steigen. Und bei vielen Mitarbeitenden ist dann die Frage, ob das Sozialziel, also eben die Altersrente, ob das gesichert ist, wenn sie zum Beispiel zu risikoreich investieren oder das einfach nicht richtig managen, ihren Alterstopf. Was wäre die Konsequenz? Der Gesetzgeber müsste enge Rahmenbedingungen definieren, zum Beispiel Mindestsparbeiträge. Er müsste sagen, was die minimale oder maximale Risikoexposition ist, allenfalls die Anlagemöglichkeiten begrenzen. Allenfalls hätte man mehr Standardisierung und dann die Verwaltungs- und Informationskosten würden zunehmen. Und natürlich auch die Aufsicht, weil das Solvenzrisiko der Kassen muss genauer angeschaut werden. Also ist wichtig, wenn man so ein System implementiert, dass die Komplexität dieser Entscheidungen so eingeschränkt wird, dass die Individualisierung eben nicht zu einer Überforderung führt. Am Ende ist das Ziel die Sicherstellung einer ausreichenden Kapitalbildung für das Alter, also dass jeder eine genügend hohe Altersrente und Alterskapital hat. Was der Weg dazu ist es kollektiv oder individualisiert? Die Frage ist, wie können die Mitarbeitenden angehalten werden, einen möglichst großen Sparbeitrag auf die Seite zu legen, damit sie eben diesen Kapitalstock haben. Das heißt, man muss die Leute motivieren, den Cash heute zumindest teilweise gegen Altersleistungen morgen einzutauschen. Auf der Seite haben wir also den Nutzen der Individualisierung, das ist der Zeitgeist. Auf der anderen Seite haben wir doch substanziell erhöhte Kosten, Beratung, Marketing, Information, Regulierung. Und wenn man die Regulierungsfreude von einigen Stellen ansieht, dann ist sie doch manchmal, hat man das Gefühl, sehr groß. Das ist die Abwägung, am Schluss ist es ein politischer Entscheid.
Prima. Gehen wir zum Umwandlungssatz über, der ja auch rege diskutiert wird. 6% scheint unbestritten zu sein. Jetzt wurde in einem Interview 2020 bei Cash bereits schon die Forderung laut, dass eigentlich der korrekte Umwandlungssatz bei 3,7% liegen müsste. Wie sehen Sie das?
Ja, mit dem Umwandlungssatz wird ein Kapital in die Rente umgewandelt. Also nehmen wir ein Beispiel. Wir haben 100.000 Franken als Kapital. Umwandlungssatz 6%, das gibt eine Rente von 6.000 Franken. Das ist der maximale Umwandlungssatz, Das ist der minimale Umwandlungssatz auf dem BVG-Obligatorium und der wird vom Bundesrat vorgegeben. Auf den weiterführenden Leistungen sind die Vorsorgeeinrichtungen frei, diesen festzulegen. Und ein wichtiger Faktor dabei ist die Lebenserwartung. Wir leben länger, das ist schön. Und seit der Einführung des BVG 1985 hat die Lebenserwartung um ungefähr 10 Jahre zugenommen. Das Tendenz ist steigend. Und was bedeutet das? In diesen zusätzlichen Lebensjahren muss die Altersrente ja auch bezahlt werden. Und das bei der Pensionierung vorhandene Alterskapital muss also länger reichen. Wenn es der Umwandlungssatz immer gleich hoch bleibt, kommen die Kassen in ein finanzielles Thema. Sie kann zwar für eine bestimmte Zeit diese finanzielle Lücke aus den Reserven decken oder aus Anlageerträgen finanzieren, aber es ist eine schlechte Stellung der Aktiven gegenüber den Rentnern, weil den Aktiven dann Anlageerträge weggenommen werden, die ihnen wiederum die Rente aufpolstern würden. Der Druck von der Senkung des Umwandlungssatzes ist schon länger da, aber eine Rentenreform ist halt politisch schwierig und die erste Reform haben wir 2017 an der Urne versenkt. Und das hat zu einem Reformstau geführt. In den vergangenen Jahren sind viele Rentner mit viel zu hohen Renten in die Pension gegangen, von den Aktiven finanziert. Das heißt, um langfristig finanziell gesund bleiben zu können, müssen die Vorsorgeeinrichtungen entweder den Kapitalstock erhöhen, das heißt, man muss mehr sparen während der Arbeitstätigkeit, oder der Umwandlungssatz sinkt. Und die meisten Anbieter haben schon vor längerer Zeit von sich aus zu reagieren angefangen und haben die Umwandlungssätze gesenkt. Im Moment ist der Median-Umwandlungssatz bei 5,3%. Was natürlich ein Thema ist, wenn man diesen Umwandlungssatz festlegt, das sind alle versicherten Personen, die altersmäßig nah in der Pensionierung sind, können diese Lücke gar nicht mehr auffangen. Die entsteht durch die Senkung des Umwandlungssatzes. Und für diese Übergangsgeneration müssen die Leistungseinbußen irgendwie ausgeglichen werden. Jetzt haben Sie einen Umwandlungssatz erwähnt von 3,7%. Das ist der risikolose Umwandlungssatz. Das heißt, es ist der Umwandlungssatz, bei dem die Kasse kein Risiko fährt, irgendwelche Lücken ausfinanzieren zu müssen. Der 3,7% Umwandlungssatz wird in Produkten angeboten, bei denen die Firma eine firmeneigene Pensionskasse simuliert und alle Erträge, die sie erwirtschaftet, kommen dieser Pensionskasse zugute. Es gibt also Produkte bei Anbietern, wo man das so simulieren kann, dass man wie eine eigene PK ist. Und weil die Firma natürlich die ganzen Anlageerträge für sich nimmt, wird dann vom Anbieter der risikolose Umwandlungssatz generiert, weil sie sagen, ihr habt doch viel mehr Kapitalstock bilden können, also geben wir euch, wir garantieren euch nur noch den risikolosen Umwandlungssatz und wenn ihr mehr wollt, müsst ihr das aus den Reserven finanzieren. Ich habe einen solchen Fall und erfahrungsgemäß ist das eine ziemlich schwierige Thematik zum Erklären den Mitarbeitenden, vor allem in Zeiten wie des letzten Jahres, wo wir eigentlich nicht die tollsten Anlageerträge hatten und eben auch nicht Reserven bilden konnten, also diese Polster sind nicht aufgefüllt. Und wenn man Mitarbeitenden erklärt, dass sie mit einem Umwandlungssatz von 4,1, 2 oder 3% in Rente gehen müssen und sie schauen die Vergleiche an und sagen, die anderen haben nur 5% und mehr, dann ist das ein Thema zum Erklären.
Besten Dank. Jetzt sind Sie ja bekanntlich auch ausgewiesene Experten im Bereich der international ausgerichteten beruflichen Vorsorge. Was gilt es dann hier zu beachten? Was sind da die Knacknüsse?
Die international ausgerichtete Vorsorge, das findet sich vor allem in den multinationalen Konzernen. Und dabei definiert das Mutterhaus eine weltweite Vorsorgestrategie, die in den jeweiligen Ländern länderspezifisch optimal umgesetzt werden soll. Und für den Broker besteht natürlich die Herausforderung darin, die Lösungen und Modelle in den verschiedenen Ländern zu kennen und den Kunden entsprechend zu beraten. Es gibt einen zentralen Satz in der internationalen beruflichen Vorsorge und der heißt, all business is local. Verträge werden immer lokal abgeschlossen und die lokalen Mitarbeitenden sind immer in einem lokalen Vertrag versichert. Der Grund ist, dass die berufliche Vorsorge, also das zweite Standbein oder zweite Säule im Sozialversicherungssystem, je nach Land und dessen Eigenheiten und Mentalitäten und Bedürfnissen unterschiedlich ausgestaltet ist. Soziale Länder kennen zum Beispiel eine sehr großzügige erste Säule und dann ist die zweite Säule eher klein. Umgekehrt gibt es Länder, in denen die erste Säule nur minimale Bedürfnisse abdeckt und dann muss in der zweiten und dritten Säule entsprechend kompensiert werden. Unabhängig davon, ein ganz wichtiger Punkt für die Höhe und Art der versicherten Leistungen sind die steuerlichen Konditionen. Die sind der Treiber und das sehen wir auch in der Schweiz. Es ist nicht unbedingt immer noch das Gesetz der beruflichen Vorsorge, sondern die steuerlichen Konditionen, die dann bestimmen, was und wie versichert werden kann. Und die fiskalischen Anreize sind ein sehr geeignetes Instrument, um die Vorsorge im jeweiligen Land in die gewünschten Bahnen zu lenken. Also der Fiskus ist wirklich ein wichtiger Faktor in der Art und Ausgestaltung der beruflichen Vorsorge. Zur internationalen ausgerichteten beruflichen Vorsorge gehören auch die internationalen Rahmenprogramme, das sogenannte Pooling. Dabei werden die verschiedenen lokal abgeschlossenen Verträge für einen finanziellen Risikoausgleich buchhalterisch zusammengenommen und der Poolmanager, das ist meistens ein Risk- oder Finance Director im Mutterhaus, der gibt es dann die Möglichkeit von finanziellen Ersparnissen und zugleich einer vereinfachten Übersicht über die lokalen Programme. Ich habe gesagt vorhin, die lokal tätigen Arbeitnehmenden sind immer lokal versichert. Die international mobilen Arbeitnehmer, also die sogenannten Expatriates, sind dann eine spezielle Kategorie. Da gibt es internationale Pläne. Aber die sind nie lange in einem Land, sodass sie nie wirklich qualifizieren, für in einem Land versichert zu werden. Das sind dann aber die sogenannten übergreifenden Expatspläne.
Besten Dank. Jetzt hat Ihr Verband 2020 ja vor knapp 3 Jahren bei der Universität St. Gallen eine Studie in Auftrag gegeben, die der Frage nachgeht, was Nutzung und Kosten von unabhängigen Versicherungsvermittlern für ihre Arbeit letztlich untersucht. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse daraus?
Das Ganze ist entstanden auch die Kurtaschendiskussion, weil bestimmte Kreise moniert haben, dass die Broker sehr viele Courtagen erhalten und eigentlich nichts dafür tun. Und es wurden auch Zahlen herumgeboten, die nicht der Realität entsprochen. Man hat zu den Broker-Courtagen auch nicht die Außendienstentschädigungen hinzugerechnet, was natürlich nicht der Tatsache entspricht. Und die Studie hat dann untersucht, gibt es wirklich ein Problem bezüglich, Anreiztätigkeit, die Studie hat untersucht, ob es eine Anreizthematik gibt, und dann hat er herausgefunden, dass jedes Vergütungsschema einer bestimmten Anreizthematik unterliegt. Also ob ich jetzt eine Courtage erhalte oder ein Honorar, wenn meine Motivation nicht ist, den Kunden zu beraten, sondern mein finanzielles Interesse zu maximieren, dann finde ich einen Weg, das zu tun. Und eine bestimmte Anreizthematik in der Auswahl, das ist auch gegeben, wenn ich zum Arzt gehe, ob er mir ein Medikament gibt von der einen Firma oder der anderen, oder ob ich in einem Laden ein bestimmtes Produkt empfohlen kriege. Es ist immer eine Anreizthematik, die kann man nicht ausschalten und die hat aber mit der Vergütung nichts zu tun. Es geht immer um die Beratungsqualität, die man beurteilen muss, und der Kunden nutzen. Und eigentlich kann man nur sagen, die Bezahlung ist falsch. Das kann man nur vergleichen, wenn die Produkte ganz genau gleich sind. Die Produkte der beruflichen Vorsorge sind aber sehr unterschiedlich. Es sind unterschiedliche Anbieter und es ist immer der Mensch im Vordergrund. Das ist eigentlich eine soziale Tätigkeit. Man hat auch gefunden, dass empirische Befunde fehlen. Also wenn man ein Provisionsverbot hat, hat es eigentlich mehr Nebenwirkungen. Es führt zu weniger Anbietern, Beratungslücken für einkommensschwache Bevölkerungsteile, weniger Beratungsangebot und tendenziell höheren Kosten. Ein Wechsel oder ein Verbot der Broker-Courtagen wäre ja in dem Sinne nicht die Lösung des Themas, sondern es braucht Optimierungsthematiken, die hat er sicher auch erkannt. Und es geht um die Bereiche Transparenz, die Ausbildung, die Haftung. Da ist Ziba Vorlaufer gewesen und hat dort schon sehr viel gemacht, hat auch Ausbildungen initiiert mit verschiedenen Bereichen von der HSG bis zum VBV auf allen Stufen. Und Transparenz, da sind wir immer Vorläufer gewesen. Es geht also wirklich darum, dass man den Kunden ins Zentrum stellt und nicht einfach auf die Finanzierung und Honorierung abstellt. Wichtig ist auch zu sagen, dass der Broker nicht von den Neuabschlüssen honoriert wird. Auch das ist eine Thematik im Markt, dass man sagt, der Broker platziert einfach möglichst viel um, sondern der Broker wird nicht finanziert, wie viele Abschlüsse er tätig, sondern er hat eine Beratungsaufgabe und er hat eine Unterstützungsaufgabe der Anbieter wie der Arbeitgeber, und dafür wird er honoriert.
Vielen Dank. Sie haben es bereits schon angetönt, oder, das Courtagensystem im Bereich der beruflichen Vorsorge bei den unabhängigen Brokern, das spaltet die Gemüter. Was sagen Sie dann den Kritikern persönlich?
Ich erkläre Ihnen das Aufgabengebiet des Brokers. Und das Aufgabengebiet ist ja sehr umfangreich. Wie ist der Broker entstanden? Als die Monopole fielen in den 60er, 70er, 80er Jahren, wurde die Produktevielfalt und die ganze Anbietervielfalt sehr groß. Und für den Laien ist es schwierig, sich in dieser Vielfalt zurechtzufinden, und daraus ist der Wunsch entstanden nach einer unabhängigen Beratung. Das haben wir auch in der beruflichen Vorsorge. Wir haben ungefähr 23 Vorsorgeeinrichtungen. Und jede Vorsorgeeinrichtung hat eigene Kennzahlen, eigene Strategien. Dann gibt es viele verschiedene Arten, den Vorsorgeplan zu gestalten. Es gibt die steuerlichen Anforderungen, die gesetzlichen und dann die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen. Es ist ein sehr komplexes Gebilde. Und der Broker, der hat einen unabhängigen Status und es ist seine Aufgabe, all diese verschiedenen Elemente miteinander zu vernetzen und dem Kunden daraus eine Beratung auf den Kunden maßgeschneidert zukommen zu lassen. Also der Broker schafft eigentlich Transparenz im Markt. Er schafft Transparenz für den Kunden. Und das ist auch vorteilhaft, weil der Kunde kennt dann den Markt selber nicht, aber er weiß, wo er die besten Produkte für ihn kaufen kann. Der Broker schafft Transparenz bezüglich der Konditionen Anbieter und er schafft auch einen Wettbewerb zwischen den Anbietern. Und das geht dann wieder auf die Preise, respektive die Prämien im Versicherungsmarkt. Und wenn die nicht konzentrieren würden, würden die Außendienst aufgebaut. Und die Firmen hatten dann Besuch von verschiedenen Außendienstmitarbeitern und jeder würde sein Angebot präsentieren als das Beste. Und es wäre dann der Kunde, der viel Zeit aufwenden müsste, das für ihn passende Angebot herauszufinden. Dazu sind viele Firmen in der Schweiz nicht in der Lage, vor allem die kleinen KMUs, die Zeit dazu nicht haben und denen der Broker diese Zeit dann abnimmt, damit sie sich auf ihre Tätigkeit, ihren Firmenzweck konzentrieren können. Und der Broker, der entlastet auch den Anbieter, weil er übernimmt sehr vielfältige Beratungsaufgaben und hat dann beim Kunden, indem er immer präsent ist mit seiner Beratung, schafft er für Klarheit, für Vertrauen im Markt.
Prima, besten Dank, Frau Siewi. Das war ein sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Danke vielmals.
HZ Insurance Broker Podcast.